Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew. Und zwar eine kleine Nachholfolge. Wir kommen heute raus an einem Freitag, also ein paar Tage verspätet. Grund ist so ein bisschen eine Krankheitswelle, die hier unterwegs ist. Aber wir haben gedacht, wir möchten jetzt eine Folge nicht einfach ausfallen lassen. Deshalb finde ich es echt super gut und mega stark, dass ich trotzdem hier sitze mit Taxi und dass du dir die Zeit genommen hast und die letzte Kraft zusammengekratzt hast, mit uns den Podcast zu machen. Hi Taxi.
Guten Morgen. Ich habe eine Erzählerstimme heute mitgebracht für euch. Und wie ihr schon hört, bin ich leicht angeschlagen. Muss mich geschlagen geben, hatte letztes Jahr Tobi noch ganz felsenfest versprochen, krank sein passiert nur im Kopf, aber ja, ich bin gefallen.
Scheiße, was ist da los in deinem Kopf?
Ja, so ist es, wenn man versucht, Athlet zu sein, bei dem Wetter hier draußen zu trainieren dauerhaft und noch Kinder hat, die in Schule und Kindergarten gehen. Das ist echt ein wilder Cocktail für die Jahreszeit und ich habe vergangene Woche noch mit unserem Teammanager Gunnar gesprochen. Der hat auch zwei Kids, die auch im Kindergartenalter sind und da haben wir uns noch gegenseitig auf die Schultern geklopft und haben gesagt, oh, bis jetzt war der Winter echt richtig gut, noch keine großen Ausfälle und keine großen Einschläge. Ja. Und jetzt haben wir, ich glaube vorgestern, noch mal kurz Kontakt gehabt und da sagt er auch, oh, bei uns liegen alle flach, alles drunter und drüber. Ja, und das haben wir jetzt hier auch ungefähr seit einer Woche. Ja, shit. In diversen Ausmaßen. Und ja, gegen Ende erwischt es dann meistens auch die Eltern.
Ja. Ja, es ist ja immer so, ne, das Härteste in der Off-Season arbeitet das Immunsystem. Mhm. Und irgendwann hat das auch Probleme, ne?
So ist es.
So ist das, ja. Aber dann hoffe ich, dass es dir da schnell wieder gut geht und deinen Kids auch schnell wieder gut geht, dass das wieder anständig ins Training reingeht. Aber wenn wir jetzt das Thema kurz anreißen, also ne, wir sind ja jetzt irgendwie in 2025 gestartet und das Wetter ist so, also zumindest bei uns so okay. Aber wie schaut es jetzt gerade bei dir aus? Also erstens, wie kommst du zum Radfahren und wie stehst du gerade im Training bei dem Wetter?
Also wenn ich rausgucke, ich habe das Rollo nur so einen Schlitz hoch, weil es wirklich immer noch nicht so einladend ist.
Und du halt immer noch im Bett liegst, ne?
Ich sitze tatsächlich vor meinem Bett am Schreibtisch und hier liegt noch so ein bisschen Schnee bei uns auf der Wiese. Und oben, ich sag mal, wo die Trails losgehen, wir wohnen im Tal, da ist noch ein bisschen mehr Schnee. Gestern war ich noch eine Runde fahren, was wahrscheinlich der Todesstoß war. Und da ging es so langsam wieder. Also man merkt schon, dass vieles noch gefroren ist. Du hast teilweise so ein bisschen sketchy Eisplatten, wo viel Wasser drüber gelaufen ist und so. Also man muss da sehr aufpassen, aber es wird so langsam wieder. Aber die letzten Wochen waren wirklich richtig finster. Also ich erinnere mich an einen Tag, da hat es irgendwie so vorher geschneit. Es lag also Schnee. Dann war es auf einmal plus 3 bis 5 Grad an dem Morgen. Hat geregnet. Und ich hatte aber so eine Stunde 40 zu fahren. Hm. Und bin dann raus, nach 20, 30 Minuten war ich wirklich klatschnass und dann hat es so nach einer Stunde ungefähr angefangen wieder zu schneien. Also die Temperaturen sind wieder unter Null gefallen und da bin ich echt nach Hause gekommen und das war so in dem Moment subjektiv wahrgenommen der schlimmste Tag meines Lebens. Genau, aber insgesamt kann ich mich echt nicht beschweren. Also bis jetzt war es zumindest so, dass wir von den Möglichkeiten überwiegend draußen fahren konnten, diesen Winter oder ich. Mhm. Auch wenn es, wie gesagt, eben teilweise echt widrig war und man vielleicht dann eher optional Indoor fahren würde, wo ich aber kein Fan von bin. Mhm. Und hab da jetzt echt seit, ja, ich sag mal Ende November gut durchgezogen und merke schon auch, dass da gerade eine gute Form entsteht. Ja, jetzt ist natürlich hier nochmal so ein kleines Loch reingerissen, aber ist eigentlich jetzt auch kein Drama, wenn man es schafft, das ein Stück weit gut auszukurieren. Und das ist ja bekanntlicherweise mit 4 Kids überhaupt gar kein Thema. Man kann ja da
es geht schnell,
schön ja. Beine hoch aufs Sofa und einfach mal chillen ein paar Tage. Ja. Nee, aber da bin ich eigentlich guter Dinge.
Okay.
Und dann geht es in der Woche weiter so ungefähr.
Wir hatten hier echt so ein paar wirklich schöne Tage. Also es war schon irgendwie bitterkalt. Und es war alles so ein bisschen gefroren, aber es war nicht nass gefroren, sondern es war so trocken gefroren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Also ja, so auf den so Wiesen.
Trockene Kälte auch, ja.
Auf den Wiesen hat es überall so, also die Wiesen waren alle so weiß, so, ne? Aber nicht Schnee, sondern halt gefroren. Und es hat aber die Sonne geschienen, blauer Himmel, keine Wolke am Himmel. Und dann waren wir auf so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so loamigeren Trails, die halt so leicht angefroren waren. Und das war jetzt echt richtig geil. Also ich hatte jetzt echt ein paar richtig gute Bike-Tage, weil mein Saison-Highlight kommt schon ein bisschen früher. Ich fahre nämlich nächste Woche mit Dennis und mit jemandem, der noch richtig schnell Rad fahren möchte, nach Finale. Und da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen Gas geben, damit ich dann auch den Lenker da halten soll. Ich weiß nicht, ob du den Max Top kennst von SRAM. Der ist ja immer ziemlich hart am Gas, fährt sehr, sehr gut und vor allen Dingen hört einfach nicht auf damit. Er fährt halt einfach immer weiter. Und da bin ich, habe ich ein bisschen Schiss vor, dass ich da dann irgendwie ab Mittag sagen muss, jo, ich mache jetzt Kaffee, ne? Von daher, habe ich mich ein paar Mal aufs Rad begeben.
Sehr gut.
Wie schaut's denn aus? Also es ist eigentlich ziemlich dämlich, dass man zu Neujahr sich immer wieder so neue Vorsätze macht. Ich weiß nicht, machst du das auch und wie sind denn so deine Vorsätze?
Nee, tatsächlich nicht so wirklich, weil ich finde, das ist so, wie wenn jemand dir sagt, nach jeder Schachtel kippen höre ich wirklich auf. Und da denke ich mir so, nee, dann hör doch jetzt auf. Also entweder du triffst die Entscheidung jetzt und ziehst jetzt durch und haust den Rest in den Müll und fertig.
Ja.
Oder, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen überheblich dargestellt meinerseits, aber so denke ich mir das irgendwie auch ein Stück weit mit Neujahrsvorsätzen. Also wenn ich was umsetzen möchte, dann sollte ich das einfach machen und nicht so dieses, oh, bis dahin suhle ich mich noch im Dreck und dann bleibe ich clean, so ungefähr. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, passt zumindest nicht zu meiner Herangehensweise. Und ja, insofern habe ich da tatsächlich mir gar nichts fix vorgenommen.
Aber gibt es irgendwas, was du vielleicht so über den Winter gemerkt hast, dass du so irgendwie eine neue Routine entwickelt hast oder irgendwas, wo du denkst, ah ja, lass mal irgendwie jetzt diesen Winter mal das probieren. Weil es ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig. Klar, ich meine, das Jahr fängt halt irgendwie am 1.1. an, aber die Saisonvorbereitung fängt ja schon für dich viel, viel früher an. Und deshalb ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann beginnt eigentlich so für dich das Jahr? Und wenn du dir so neue, wenn du neue Ideen mit ins Training einwebst oder in auch dein Leben, gehen die ja wahrscheinlich am Anfang zur Trainingssaison los, oder?
Ja, genau. Also bei mir geht die Saison quasi in groben Zügen im November los. Und dann baut sich das natürlich so ein Stück weit aufeinander alles auf. Man fängt erstmal wieder an, ein gewisses Volumen sich zu erarbeiten in einem grundlagigen Bereich. Da bringt es jetzt noch nichts. Auch jetzt springt es, was heißt bringt noch nichts, aber wäre es der falsche Zeitpunkt, um schon so völlig irre Crossfit-Workouts zu machen, wo man maximal mit Laktat vollgepumpt wird. Das kommt erst kurz vor der Saison. Und so hat ja das gesamte Wintertraining irgendwie eine Periodisierung. Und da geht es eben im November mit relativ viel Grundlage einfach Radfahren los. Ja, ob ich mich da auf das E-Bike setze oder aufs Gravelbike oder auf mein Enduro, ist erstmal wurscht. Hauptsache, man arbeitet einfach erstmal in einem gewissen Pulsbereich, Leistungsbereich. Und dann, wenn man so eine gewisse Substanz sich wieder angefahren hat, dann fängt man eben an, da ein bisschen feiner dran zu feilen und fährt viele schöne bunte Intervallblöcke. Und so Sachen, die wehtun. Aber ja, da braucht man auch erstmal wirklich ein paar Wochen. Das ist schon krass, weil ich mir vorher auch bewusst Zeit vom Rad weg gönne, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe dann anders Bock auch wieder auf Fahrradfahren. Also wenn man so viel Rad fährt über die Saison, dann und vor allem halt wirklich oft das Radfahren halt so mit diesem, ich nenne es jetzt mal Stressfaktor, verbunden ist, du musst jetzt möglichst schnell fahren, du musst möglichst effizient sein, du musst dir alles rausholen und du fährst ja eigentlich wenig auf den Rennen Fahrrad, einfach nur so dieses, ah okay, geil, die Line nehme ich jetzt mal, das ist spaßig, dieses und jenes, sondern man ist ja wirklich die ganze Zeit so fokussiert auf Racen, schnell sein und da ist ja schon ein gewisser Druck oder Stress, den man ja irgendwo auch genießt als Racer, aber für mich persönlich ist es auch super wertvoll, davon mal einen Schritt zurück zu tun und mal so zu sagen, okay, ich habe jetzt mal den, ich sag mal in groben Zügen, Oktober, wo ich einfach cruisen kann im Sinne vom Radfahren. Wenn die Jungs hier zu Hause eine Runde Enduro fahren, dann gehe ich mit denen Enduro fahren. Ansonsten sitze ich sehr viel auf dem E-Bike in dem Monat, weil ich dann einfach das mache, wonach mir Lust und Laune sind auf dem Fahrrad. Aber man hat halt eben bei Weitem nicht dieses Volumen, was du hast, wenn du jetzt wirklich strukturiert trainierst. Und dann merkt man schon in den ersten Wochen so, oh krass, 1000 Höhenmeter sind ganz schön hart. Und jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich mir so denke, oh krass, schon 1000 Höhenmeter getreten. So, also we're still going. Und da merkt man schon, dass es funktioniert, dass es aufbaut. Und ja, ich meine, da versucht man natürlich nach so vielen Jahren jetzt nicht mehr das ganze Ding auf links zu drehen, aber es gibt immer so ein paar kleine Stellschrauben, an denen man dreht und wo man versucht zu optimieren. Und wo ich definitiv eine Veränderung eingeführt habe diesen Winter, ist in meinem Krafttraining. Ich habe die vergangenen Jahre sehr, sehr viel so, ja, olympisches Liften gemacht, viel schwere Gewichte gehoben und so weiter. Und habe auch letztes Jahr Rückenprobleme bekommen, wo ich nicht hundertprozentig belegen kann, ob die wirklich davon kommen oder damit im Zusammenhang stehen, aber habe einfach dementsprechend diesen Winter deutlich funktionaleres Training gemacht und fühle mich damit gerade sehr gut. Und genau, das ist so eine Veränderung, die ich definitiv angesetzt habe.
Ja, weil das Spannende ist ja, man hat halt irgendwann so einen Plan für sich, wie man trainieren kann, was man da halt irgendwie nicht mit einem berechnet, dass sich natürlich auch irgendwie der Körper und alles verändert, ne? Und das ist zum Beispiel auch was, was ich mal, was mir Thomas Lavik mal erzählt hat. Der ist ja jetzt auch schon ja, über die 30 und ja immer noch ganz vorne im Forecross mit dabei. Und der hat aber auch gesagt, er hat halt irgendwann angefangen, diese ganzen schweren Gewichte und das schwere Training nicht mehr zu machen, hat leichtere Gewichte genommen und dafür halt anders. Und das hat ihm dann beim Älterwerden deutlich besser geholfen. Und ja, ich meine, wir sehen ja, dass der halt immer noch einfach in der Weltspitze mitfährt.
Absolut.
Und er meinte,
nach wie vor zu den Fittesten, ja.
Ja, und das ist halt krass, ne, dass man halt so, ja, dass man halt so den, auch so ein bisschen mit seinem Körper mitgehen muss und das Training halt dahin anpassen muss. Aber was war so denn das Letzte, was du über dich gelernt hast und über deinen Körper?
Wow, das ist eine tiefe Frage. In Betracht auf Trainingswissenschaft oder Trainings...
Ja, entweder Trainingswissenschaft oder, ich meine, da spielt ja auch der Alltag irgendwie mit da rein und so. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Also was ich zum Beispiel über mich gelernt habe, das Letzte war, wie unfassbar müde mich einfach nur dieser Bildschirm vom Handy macht. Also wirklich crazy. Man guckt da drauf oder ich gucke da drauf und merke, wie die Energie aus mir rausgezogen wird. Und da geht es jetzt nicht mehr darum, irgendwie durch Instagram zu scrollen, sondern egal, ja, Nachrichten schreiben, dieses Licht, dieses blaue Licht vom Handy macht mich einfach unfassbar müde. Das ist so das Letzte, was ich gelernt habe.
Das ist eine gute Erkenntnis. Und da ist ja dann auch wieder zu differenzieren, viele Dinge wissen wir ja und setzen die trotzdem nicht um. Also viele Leute wissen, okay, Handybildschirm ist nicht gut für mich, macht mich müde, dies und jenes und gucken trotzdem den ganzen Tag rein. Also da ist ja dann auch nochmal irgendwie so ein Unterschied zu machen. Aber jetzt so eine richtig krasse Erkenntnis über mich selbst, boah, was ich kürzlich gewonnen hätte oder mein Tun, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, was wirklich eine Erkenntnis jetzt in Bezug aufs Training ist, ist genau das, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, was du im Endeffekt auch untermauert hast mit dem, was der Slavik gesagt hat, dass mein Training nicht immer gleich bleiben kann. Also ich muss da ein Stück weit mit meinem Körper auch mitgehen und ich habe jetzt schon ein gewisses Trainingsalter, wo man sagen kann, ich habe schon so viel schwere Gewichte hochgehoben und auch zu einem Level, wo man sagt, das ist für mein Körpergewicht im Verhältnis zu, was ich dann gesquattet habe oder so, eigentlich, also das brauchst du fast gar nicht beim Radfahren. Und wo ich dann jetzt eben auch gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr dran, das funktioniert nicht mehr. Und ich verliere jetzt auch nicht meine ohnehin relativ geringfügig vorhandene Sprintfähigkeit. verliere ich jetzt auch nicht dadurch. von heute auf morgen.
Ja.
Und das war so ein Stück weit auch, ja, eine Erkenntnis, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich kann da drin auch ein Stück weit Ruhe finden und muss jetzt nicht gestresst sein, so, oh, jetzt, keine Ahnung, sehe ich aber 10 andere Fahrer, die schwere Squats machen und ich habe diesen Winter noch gar keine schweren Squats gemacht und dann ist es okay. Und ich glaube, das ist auch eine tiefe Erkenntnis, die man mit jedem Tag mehr gewinnt, dass man eben ein Individuum ist. Und
ja,
wann immer man anfängt, sich zu vergleichen, das eigentlich destruktiv ist fast.
Ja, ja, das glaube ich auch. Also weil einfach, ja, man dann halt wieder in diesen Stress reinkommt, ne? Dass man sich halt eben vergleicht. Wie schaut denn das aus, wenn du jetzt so eine neue Saison beginnst, ein neues Jahr beginnst? Ich meine, natürlich, dein Jahr ist relativ durchgeplant vom Team schon. Also es gibt einfach Rennen, an die solltest du gehen. Wir wissen ja, dass dein Team da relativ entspannt ist, wenn du jetzt sagst, da kannst du nicht hin, dann, ne? Aber trotzdem, es gibt ja schon so einen groben Fahrplan. Wie ist es? Setzt du dich dann mit deiner Frau hin und ihr macht einen Jahresplan, so, wo wollen wir hin, was wollen wir machen und vor allen Dingen, was wollen wir auch für Ziele erreichen, weil auch das ändert sich ja, oder? Also nicht nur der Körper, nicht nur das Training ändert sich, sondern ja auch die Ziele, die man sich steckt. Oder ist das bei dir anders?
Ja, ich meine, sportlich gesehen ist das Ziel natürlich immer, sein Bestes zu geben. Und was dann am Ende dabei unterm Strich in der Ergebnisliste rauskommt, das liegt ja nicht in meiner Hand, sondern ich kann einfach nur mein Bestes geben und arbeite darauf eben jetzt auch hin. Aber klar, wir haben jetzt einen groben Jahresplan, dann haben wir natürlich mit einem Schulkind nochmal einen Faktor, der die ganze Reiseflexibilität deutlich, ja, ich sag mal, limitiert. Und wo wir sonst vielleicht gesagt haben, okay, da können wir als Familie mit zusammen hinfahren und so weiter, das fällt halt jetzt nochmal mehr raus, weil wir eben auf die Ferien beschränkt sind. Aber in groben Zügen machen wir uns natürlich dann einen Plan, wenn wir wissen, okay, das ist der Rennkalender für die Saison. Wo passt vielleicht mal wirklich ein Familienurlaub rein, wo kein Fahrrad dabei sein muss? wo sind Geburtstage? Wo sind Familienfeiern? Was kriegen wir hin? Was können wir wahrnehmen? Wo müssen wir Alternativen schaffen? Und da muss man schon so ein Stück weit sich einen Plan aufreißen. Aber es ist jetzt nie so komplett in Stein gemeißelt, weil die Realität hat bewiesen, dass man immer noch eine gewisse Flexibilität besitzen muss.
Ja.
Sonst ist es schwierig, gerade mit Kids halt. Und genau, ja, das ist so ein bisschen das, was wir dann machen.
Aber du gehst jetzt nicht vornehmen. Du gehst jetzt nicht hin und sagst, okay, dieses Jahr möchte ich also mehr Kraft noch irgendwie auf den deutschen Meistertitel setzen oder im Gegenteil, ich möchte irgendwie mehr den Weltcup und dann vielleicht auch genau den, weil da weiß ich, da taugt es mir, da ist die Stimmung gut oder da bist du noch relativ frei, das entwickelt sich über die Saison, oder?
Ja, also natürlich ist egal welches Rennen, man will sein Bestes zeigen, aber wenn ich jetzt nur auf einen deutschen Meistertitel hin trainieren würde, würde mein Training definitiv anders aussehen als das Training für eine Weltcup-Saison. Und da habe ich eigentlich schon damals mit meinem Trainer, mit Max Garst, relativ schnell entschieden, nachdem ich weiß gar nicht, ich glaube, ich den dritten deutschen Meistertitel hatte oder den zweiten, wo ich auch, oder es war, glaube ich, wirklich der zweite Titel, wo ich gesagt habe, so, ja, natürlich, das ist cool. Und ich kämpfe da natürlich wie bei jedem anderen Rennen auch und freue mich über jeden Sieg und bin auch genervt von mir selbst, wenn ich Zweiter werde und weiß, woran es gelegen hat, so ungefähr.
Aber irgendwann ist der Platz in der Vitrine halt auch voll, ne?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen brollig, aber der Punkt war einfach der, wo wir gesagt haben, so, unser Ziel ist Weltcup fahren und da performen und wir nehmen auf die DM wenig bis keine Rücksicht im Sinne von der Trainingsperiodisierung. Also ich bin halt schon DMs gefahren, wo ich aus einer richtig harten Trainingswoche rausgekommen bin. Dann bist du halt einfach, stehst du halt anders am Gate, als wenn du jetzt sagst, okay, das ist mein Saisonziel und ich baue da drauf hin mein Training auf. Aber wenn du halt eine Woche oder zwei Wochen später einen Weltcup fährst, dann passt es halt einfach nicht rein, da in der Woche entsprechend das Training anzupassen. Und da ist eigentlich relativ klar, okay, das Ziel ist Weltcup fahren und da auch Location unabhängig überall maximal zu performen, alles was geht.
Mhm.
Und DDM, ja, fällt dann halt irgendwo da rein und wenn es gut läuft, dann läuft es auch gut.
Ja. Und so längere Sachen wie ja, Transmadeira, Stone King oder sowas, das ist, steht bei dir noch nicht auf dem Zettel wahrscheinlich, ne?
Es stand ja mal am Zettel. Transmadeira habe ich ja sogar schon einmal gewinnen dürfen können.
Mhm. Ach stimmt, im Ronaldo-Trikot, ne?
Genau. Ja, letzten Tag habe ich alles riskiert bei meinen damaligen Sponsoren und habe das Team-Trikot gegen das Ronaldo-Trikot getauscht. Ja, habe mich damit in die Herzen der Locals gefahren, glaube ich.
Ja. Also du darfst ja, da auch gerne wiederkommen wahrscheinlich.
Ja, es war schon ein richtig cooles Rennen. Also wirklich eine Empfehlung an jeden. Es ist sicherlich eine Stange Geld, die man erstmal auf den Tisch legt, aber was du da erlebst, ist schon auch irre und wirklich ein geiles Rennen, was ich jederzeit wieder fahren würde und auch gerne nochmal fahren möchte.
Mhm.
Und momentan ist es auch da so, mit Kleinkindern ist es einfach schwierig, jetzt noch zusätzlich diese Reisewochen mit unterzubekommen. Und ja, sofern das die Zukunft hergibt mit weiteren Radfahraktivitäten, hätte ich natürlich nichts dagegen, in der Zukunft irgendwann auch mehr solcher Rennen zu fahren, weil es halt einfach super coole Abenteuer sind und Erlebnisse. Und ja. Mit meinem Bruder habe ich eigentlich auch den Deal gemacht, dass wir Transmadeira irgendwann mal zusammenfahren. Der ist nicht ganz so aktiv wie ich, aber war irgendwie so ein ausgesprochener Traum.
Ja.
Und vielleicht gehen wir das mal noch an.
Okay, cool. Ja, ich glaube, ich meine, klar, irgendwann, man sieht dann immer, so kommen immer wieder jüngere Leute noch mit in den Weltcup rein und dann ist es natürlich irgendwie auf dem Level auch schwierig, vielleicht manchmal mitzuhalten. Ich glaube aber bei so Transmadeira und solchen Sachen, da ist halt einfach diese Erfahrung, die du halt mittlerweile gesammelt hast, die ist halt durch Training einfach nicht zu ersetzen, oder?
Hm.
Und das ist
ja,
halt
man sieht das, ich meine jetzt in der vergangenen Saison, Marco Osborne ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff.
Mhm.
Der ist viele Jahre lang für Cannondale damals mit Jerome Clemens zusammen im Team EWS gefahren,
ja.
Und auch sehr erfolgreich gewesen und ist dann einige Jahre EWS gefahren, so mehr oder weniger als Privateer, und da haben wir uns oft die Hand gegeben, sage ich mal, da sind wir so mal der eine schneller, mal der andere, und dann ist er eigentlich so ein bisschen nach hinten gerutscht immer weiter, lebt aber halt auch da in den USA irgendwo ein mehr oder weniger normales Leben. Und ist jetzt auch nicht der designierte 100% Fulltime-Pro.
Mhm.
Und hat aber letztes Jahr auch wieder eine starke Saison gehabt. Hatte sogar, glaube ich, ein Top-10-Ergebnis im Enduro-Weltcup, was natürlich auch für eine entsprechende Form spricht. Aber der Typ hat gefühlt einfach jedes Rennen, also hier Andes Pacifico, dann die Stone King Rally hat er gewonnen. Also genau diese ganzen Mehrtages-Blind-Races hat er alle gewonnen und meistens mit Abstand. Und da siehst du einfach, der Typ hat halt ohne Ende Erfahrung. Und er steckt dann halt auch Leute weg, die ihm vielleicht beim Weltcup Positionen abknüpfen. Aber bei so einem Rennen, ja, zehrt er offensichtlich einfach von der Erfahrung und hat da das richtige
Erfahrung Mindset und Talent und, halt, ne?
Ja, genau. Und das war interessant, letztes Jahr zu sehen. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, ja, wo oder die mir sicherlich auch in die Karten spielen würde bei solchen Rennen und damals in Madeira sicherlich auch in die Karten gespielt hat, dass ich intuitiv relativ gut Fahrrad fahren kann.
Ja, ja, und dass du auch schon ein paar Mal auch in verschiedenen Sportarten unterwegs warst, also verschiedenen Radsportarten, das macht es wahrscheinlich auch nochmal irgendwie, du bewegst dich halt schon einfach nochmal anders auf dem Rad und hast auch einfach Erfahrung in den Downhill-Bereich, in den Dirtjump-Bereich und so, was ja jetzt so vielleicht nicht direkt nach Vorteil ausschaut, aber man sich natürlich schon ein anderes Bike-Handling hat, ne?
Ja, ich meine, Blind Racing ist halt, du bist ja auch schon viel blind geraced, ist halt eine komplett andere Geschichte eigentlich, ne, wie du da raced, weil du merkst, du kannst halt nicht dieses 100% kalkulierte Radfahren machen, im Sinne von, du weißt genau, wann der Bremspunkt kommt, sondern du musst viel, viel mehr spontan und intuitiv machen, und da hilft es dir natürlich, wenn du einen weiten Horizont hast, sage ich mal, fahrtechnisch gesehen, und erfahrungstechnisch, und du entsprechend schnell Situationen einordnen kannst und die Strecke richtig liest und halt kreative Linien sofort aus dem Hut zaubern kannst hier und da. Und ja, improvisieren kannst auch. Ne? Man macht viele Fehler beim Blind Racen. Das ist auch so ein Punkt, wenn du beim Blind Racen frustriert wirst, weil du jetzt zum 100. Mal schon einen Fuß gesetzt hast in irgendeiner Kurve, dann kann man sich vielleicht auch einfach sagen, anstatt, oh, ich mache hier lauter Fehler, oh, ich fahre ganz schön schnell und muss ständig meinen Fuß setzen, weil ich irgendwie am Limit fahre für die Bedingungen hier gerade. Und das sind auch so Sachen, die, glaube ich, so Leuten wie auch jetzt Marco Osborne oder so in die Karten spielen, der hat einfach diese Erfahrung und diese Ruhe da drin, okay, ich einfach so trust the process mäßig, einfach so weitermachen, ich weiß, dass es funktioniert und nicht dieses, oh, jetzt habe ich auf der Stage dreimal geparkt, ja, vielleicht parkt der Typ, der mit dir um die Position fährt, auf der nächsten Stage fünfmal, das hast du halt nicht in der Hand und da muss man, glaube ich, einfach diese Ruhe bewahren und wissen, okay, ich fahre einfach hier mein Rennen, auch wieder dieses Ding, mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben und nicht der Beste zu sein. Und das schließt das eigentlich auch schon wieder aus, dass man sich so sinnlose Gedanken macht.
Ja. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass bei mir jedes EWS-Rennen auch irgendwie so ein bisschen Blind Racing war, weil ich mir den ganzen Quatsch immer nicht merken konnte, wo es irgendwie hergeht und so. Ey, für mich war das immer sehr viel Improvisieren. Und deshalb war ich tatsächlich auch immer in so Blind Races, das hat mir mehr Spaß gemacht. Genau. Also von daher, ja, ich hoffe, dass ich da auch nochmal irgendwann mehr so diese längeren Sachen fahren kann und ja, muss echt mal sehen, dass ich das da irgendwie mal mit einplane, also weil Spaß macht das
müssen,
ja schon
ohne. Müssen wir uns mal ein Podcast-Special raussuchen und den gemeinsam antreten, dann können wir jeden Tag eine Podcast-Folge machen und uns vielleicht zumindest daran erinnern, wo wir hergefahren sind.
Ja, das wäre doch was, das ist ein guter Plan. Bei euch im Team hat sich relativ viel verändert. Was heißt relativ viel? Aber es ist ein recht spannender Fahrer zum YT-Mob dazugekommen. Und ich glaube, du hast dich relativ darüber gefreut, oder? Andreas Kolb ist jetzt bei euch im Team. Erklär mal so ein bisschen, was macht den Fahrer vielleicht auch so besonders und warum ist es cool, dass er jetzt mit bei euch dabei ist?
Ja, das sah nur so aus, als hätte ich mich drüber gefreut. Also eigentlich, nee, Spaß. Ja, ist tatsächlich lustig, weil die Beziehung zwischen Kolben und mir geht auch ein paar Jahre zurück. Ich habe dann mal spaßeshalber bei Roots and Rain, wo man seine Racing-Stats ja einsehen kann, uns mal verglichen bzw. geguckt, was die ersten gemeinsamen Rennen waren. Und ich glaube, wir sind schon 2012 oder 2013 die ersten Rennen zusammengefahren auf dem Downhill-Rad.
Okay.
Und der schönste Fakt von der Tabelle da war, dass ich mit einem Rennen in Führung liege. Das heißt, ich kann maximal noch einmal ein Downhill-Rennen mitfahren, wo Andi auch am Start ist und dann muss ich es dabei belassen, damit wir wenigstens auf dem Unentschieden enden. Und lustigerweise dazu noch, um das abzuschließen, ich habe mit Markus Pekol auch ein bisschen Kontakt, was ja so der Mentor vom Kolben ist. Und er sagt auch, ja, das ist der Grund, warum er keine Rennen mehr gegen Kolben fahren kann oder keine Rennen mehr fährt überhaupt, weil er immer noch in Führung ist und das kann ihm keiner mehr nehmen.
Okay.
Also, ja. Ja, spannend. Einfach eine mega coole Entwicklung, ja. Ich meine, das beschreibt das ja auch schon ein Stück weit. Ich bin damals eben mit Andi Rennen gefahren. Er ist ja ein bisschen jünger als ich noch, aber wir sind eben viele Jahre lang IXS Cups, European Cups, German Cups und so weiter zusammen geraced, immer mal wieder. Und da hat man schon so bei dem ein oder anderen Rennen gesehen, so, boah, krass, Kolben war heute aber schnell, so, guten Pace gezeigt, aber es war jetzt nie der Dude damals, wo ich so dachte, okay, der wird mal Weltcup-Pro. Also wirklich überhaupt nicht. Und das sage ich ihm genauso ehrlich auch. Und dann eigentlich in der Zeit, wo ich aus dem Downhill auch rausgegangen bin, im Enduro unterwegs war, habe ich ihn immer so ein Stück weit verfolgt. Wir haben auch immer geschrieben miteinander und als dann die ersten guten Ergebnisse auch irgendwie im Weltcup kamen, hat mich das mega gefreut, weil ich mir so dachte, krass, was für eine heftige Entwicklung der gerade hinlegt. Wirklich so dieses consistent Stück für Stück weiter nach vorne kommen. Und dann, als er bei den Athertons unter Vertrag war, war natürlich schon erstmal ein Hammer, überhaupt in so einem Team zu landen. Und da dachte ich schon so, oh, krass, das ist aber ganz schön groß für einen Kolben jetzt so. Und dann hat er halt voll gezeigt, dass er den Spot verdient hat und hat ja da eine Bombensaison direkt hingelegt mit den Athertons und dann, ja, hat sich wirklich an die Weltcup-Spitze eigentlich vorgefahren, sogar einen Weltcup-Sieg eingefahren und ist einer der absoluten Top-Dogs im Downhill geworden.
Ja.
Und das alles so mitzuverfolgen, diesen Prozess, in dem er auch absolut demütig geblieben ist, durch und durch. Also das ist nach wie vor derselbe Halunke wie damals, so, mit dem man wirklich über alles quatschen und lachen kann und was weiß ich. Also ich meine, wir sind sowieso alle nur Menschen, aber du merkst ja, manchen Leuten steigt so ein Erfolg ein Stück weit zu Kopf und bei Andi ist es definitiv nicht so. Und das ist super angenehm, das schätze ich sehr. Und ja, umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass er jetzt bei Mob gelandet ist, nachdem da schon mal Gespräche stattgefunden hatten, als wir den Mob gestartet haben. Das weiß ich, dass der da auch schon mal zum Thema stand. Aber da war es eben gerade noch mit den Athertons alles relativ frisch. Und ich glaube, da hat er schon gemerkt, okay, ich habe hier gerade ein safes Umfeld, um zu performen. Mhm. Und hat das erstmal noch mitgenommen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein geiler Zeitpunkt, auch mit den ganzen Regelveränderungen bei der UCI, wo der Mob sich definitiv als ein absolutes Spitzenteam platzieren möchte, war das ein konsequenter Schritt. Und ja, mit dem Andi noch als Personalie so einen sympathischen Fahrer im Team zu haben, ist natürlich richtig Hammer.
Ja, ja, ich finde, der ist so ein bisschen einer der vielleicht interessantesten Fahrer im Weltcup-Feld. Weil er halt einfach so viele Sachen verbindet. Also wie du sagst, ne, der ist halt sympathisch, der kann halt irgendwie auch, ja, vor der Kamera, der fährt halt super gut Rad und fährt aber auch schön Rad und so. Und
er ist ehrlich. Der labert wirklich keinem was in die Taschen, wenn er einen schlechten Tag hatte. Also dann sagt er, oh, ich bin heute einfach schlecht Rad gefahren. So, ne? Und der sucht da keine Entschuldigung. Und das kann man wirklich sagen, er ist wirklich eine ehrliche und demütige Haut. Also, und als es mit den krassen Erfolgen so losging und ich dann auch immer, wir haben immer hin und her geschrieben, ich so, Alter, was geht denn ab bei dir? So, wie krank, schon wieder Podium oder was weiß ich, ne? Und dann sagt er auch, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das alles passiert ist. Ich habe einfach weitergemacht, so, ne? Ja. Und das ist halt, für so jemanden freust du dich halt 10-mal mehr, wenn er den Erfolg hat, als irgend so einer, der halt so sagt, ja, hier, das ist mein Spot und den nimmt mir keiner.
Okay, aber was bedeutet das, wenn jetzt so jemand in den Mob kommt? Verändert es das Team irgendwie noch? Weil der kommt ja dann schon jetzt so als Leader in die Downhill-Sparte. Ich meine, der Mob ist ja schon eh super gut aufgestellt, aber heißt das jetzt, da gibt es irgendwie noch so, ne, weil der wird ja auch irgendwelche Voraussetzungen haben, dass er sagt, ja, okay, ich bin jetzt hier, aber ich möchte halt einfach der beste Fahrer der Welt werden. Klar ist das sein Ziel. Und dafür brauche ich halt verschiedene Sachen.
Also erstmal, wir schlafen nur noch 6-Sterne-Hotel. Ist ja klar.
Natürlich. Ja.
Nee, Spaß. Also, was auch richtig cool ist, und das ist sicherlich ein maßgeblicher Punkt an der Stelle, mit Ocean, der zuletzt unser einziger Downhill-männlicher Fahrer war im Team, haben wir halt zwei Fahrer, die natürlich Hochkaräter sind und auch ein Stück weit sich Rivalen sind, aber sich auch absolut gut verstehen. Also die sind ohnehin vorher schon viel zusammengefahren, auch im Training teilweise schon zusammengefahren oder wenn sie irgendwo in Bikeparks sind, haben sie Laps gemacht und so. Die verstehen sich also menschlich super gut und haben, glaube ich, beide ein sehr gesundes Mindset, was es anbelangt, dieses wir pushen uns gegenseitig und wir racen auch gegeneinander, aber am Ende vom Tag sind wir Homies und wenn der eine eben einen Sieg einfährt und der andere nicht, dann gönnt man dem das auch an dem Tag. Mag sein, dass man mal eine Faust macht in der Tasche, aber ich glaube, da sind keine Hard Feelings, ja, so zwischen denen. Und das ist, glaube ich, richtig cool, weil die beide davon profitieren können und werden, da bin ich recht fest von überzeugt, aus dieser Konstellation. Und ich meine, das andere ist natürlich klar, mit so einer Verpflichtung auch, ist die Fahrtrichtung definitiv gesetzt. Und das zeigt natürlich, dass der Mob da ganz bewusst sagt, okay, wir wollen eins der Teams werden. Und nicht wie viele, Keyboard-Warriors im Internet so behauptet haben, nachdem der Mob diesen Reboot quasi erlebt hat. In 2 Jahren schneiden sie wieder alle ab und schmeißen alle raus, was halt eh eine komplett andere Geschichte war und aus dem Zusammenhang gerissen. Aber da ist, denke ich mal, klar zu sehen jetzt, okay, wir sind hier, um zu bleiben und um eins der Teams zu werden, was Bestand hat und was ein Zuhause sein soll für Fahrer, die wirklich absolut Spitzenperformance liefern wollen. Und das ist, denke ich mal, damit relativ klar gezeigt. Natürlich haben wir jetzt mit Cappy einen Enduro-Piloten an die Downhiller verloren, was für ihn aber auch konsequent ein wirklich guter Schritt ist, den ich auch cool und spannend finde, weil er hat im Enduro gezeigt, dass er einer der Besten werden könnte. Mhm. Und mit der, ich sag mal, gerade relativ wackeligen oder ungewissen Zukunft einfach vom Enduro-Sport im Sinne vom Weltcup, in welchem Format und in welchem Ausmaß und so weiter. Ich glaube, dass es da immer weitergehen wird, aber eben in welchem Ausmaß und dass er da jetzt eine Chance bekommen hat, im Downhill Fuß zu fassen, wo er sich ja vergangene Saison in Mont St. Anne schon mit einem Top-20-Ergebnis beweisen konnte, ist einfach konsequent richtig für so einen jungen Fahrer. Wenn der jetzt mal ein, zwei Jahre Downhill fährt und dann merkt, okay, Enduro ist doch eher mein Ding und der Weltcup blüht im Enduro, dann kann er ja zurückkommen und ist kein schlechterer Fahrradfahrer geworden durch zwei Jahre Downhill-Racen, weil er noch jung genug ist. Und das lässt natürlich jetzt Jack und mich als einsames Paar zurück im Enduro-Pit. Aber ich glaube, wir kommen gut klar zusammen. Wir werden richtig gute Zeit haben nach wie vor. Und sind gespannt, wie es da weitergeht.
Ja. Gerade im Downhill-Bereich ist ja das Team Fahrer und Mechaniker immer sehr, sehr eng. Also nicht überall, aber es gibt natürlich, ich meine, like Bruni hat seinen Mechaniker, den er, glaube ich, schon irgendwie immer mitnimmt, ne? Aaron Gwynn hatte das eben dann damals bei YT auch und das war ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ich habe jetzt deinen Mechaniker des letzten Jahres hier bei uns wieder auf den Trails getroffen, weil der ja von auch hier aus dem Dorf kommt, wo ich wohne. Der hat mir erzählt, dass er jetzt nicht mehr dein Mechaniker ist.
Das ist richtig.
Zum einen, was verändert sich da und was bedeutet das im Enduro? Ist das im Enduro genauso wichtig wie im Downhill?
Ich glaube, um die Leistung abzurufen, die du abrufen musst, um jetzt wirklich in die Spitze reinzufahren, ist ein Mechaniker im Downhill deutlich essentieller als im Enduro. Also im Enduro kannst du meiner Meinung nach wie vor als Privateer mit einem gut funktionierenden Fahrrad daherkommen und wenn du einfach der überfitte Shredder bist, wirst du die Möglichkeit haben, einen Weltcup zu gewinnen. Und im Downhill wird das nicht passieren. Keine Chance. Also wirklich einfach keine Chance. Mhm. Ist, glaube ich, nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, außer du bist irgendwie ein absolut verschollener Typ für 20 Jahre gewesen, der irgendwie genau das Richtige gemacht hat und eigentlich Profi ist, aber nur noch nie ein Rennen mitgefahren hat, so ungefähr. Und plötzlich jetzt bei einem Weltcup mitfährt. Also da kann man schon sagen, im Downhill ist es fast inzwischen unabdinglich, sogar ein Team zu haben. Also das Setup, ob das jetzt das Allergrößte sein muss, sei mal dahingestellt. Ich glaube aber, dass sich das auch in der Zukunft noch mehr zuspitzen wird und immer wichtiger werden wird, diese ganzen personellen Sachen abzudecken, wie Line-Coaches, was weiß ich, Physio und. Und das brauchst du einfach, um da wirklich an der Spitze zu performen. Und im Enduro ist es halt noch, es ist noch ein bisschen mehr raw. Und ich glaube, das ist auch das, was der Sport sein muss und auch bleiben muss. Und ich denke mir, das ist auch ein Stück weit das Learning, gerade aus dieser, ja, ich sag mal, ungewissen Phase im Enduro, wo man jetzt lang genug versucht hat, das in irgendwelche Schuhe zu stecken, die aber gar nicht so richtig Enduro sind. Und das Broadcastable zu machen und so weiter, dieses ganze leidige Thema. Und ich glaube, da hat man jetzt schon auch irgendwie gecheckt, okay, Enduro ist einfach, das muss raw bleiben, das muss so bleiben, weil das ist der Sport. Und wenn du es immer weiter veränderst und zuschneidest, dann haben wir irgendwann einfach nur ein zweites Downhill-Rennen. Und das brauchen wir halt nicht, ne? Ja. Und ich denke mir, das ist ja ein Stück weit die Schönheit am Enduro-Sport, dass es ein Teilnehmersport ist. Downhill wird immer weniger zu einem Teilnehmersport. Sicherlich hast du kleinere Ligen, aber das ist im Endeffekt, wird es immer mehr Formel 1 und du kannst dich halt bei der Formel 1 auch nicht einfach mal anmelden und mitfahren, sondern da gibt es eine limitierte Anzahl Sitze und so wird es im Downhill auch werden, definitiv. Und das ist halt ein harter Weg, da reinzukommen. Und im Enduro, da kannst du halt einfach mitfahren, ne? Meldest dich an, fährst irgendwie ein paar Qualifikationsrennen, hast vielleicht die Punkte dann zusammen und let's go.
Los geht's, ja.
Und
Genau. Wenn wir jetzt quasi schon so zur Formel 1 den Bogen gespannt haben, in der Formel 1 gibt es ja zwei Weltmeisterschaften. Es gibt den Fahrer- und den Konstrukteursweltmeistertitel. Konstrukteursweltmeistertitel ist theoretisch wichtiger für ein Team wie der Fahrer, obwohl das nach außen in der Presse jetzt vielleicht immer so ein bisschen anders ist. Aber Konstrukteur gibt natürlich immer super viel Geld fürs Team. Die können dann weiterarbeiten und, und. Es gibt auch im Radsport so dieses beste Team des Jahres und. Aber das ist halt wirklich super low. Denkst du, das ist was gerade jetzt vielleicht im Downhill noch mehr rausgekehrt werden sollte? Weil, wie du ja schon sagst, also Downhill ist mittlerweile einfach ein Teamsport. Mhm. Ja? Und gerade die Mechaniker, die werden ja jetzt relativ wenig beachtet. Und durch so eine Geschichte könnte man ja dem ganzen Team und dem ganzen Setup, dem Physio, dem Koch, allen möglichen, es ermöglichen, einen Titel zu gewinnen.
Mhm. Ja, ich glaube, im Downhill oder Radsport im Allgemeinen war es bis jetzt so, dass dieses fastest Team of the Day oder wer dann eben die Gesamtwertung gewonnen hat, das war relevant. Mhm. Aber wer Zweiter und Dritter war, war schon völlig unrelevant und weiß auch fast niemand. Und da ist es ja in der Formel 1 so, dass gewisse Teams wissen, okay, für uns ist maximal Platz 4 drin. Und da dreht sich dann schon die ganze Welt für die drum, ja, weil da viele Sponsoren, Gelder, Prämien und dran gebunden sind und das eben diese Wertigkeit hat. Und das ist eben im Radsport, keine Ahnung, wer da viertschnellstes Team war, so ungefähr. Ja. Ne? Und in der Formel 1 ist es halt, da jubeln die halt, wenn die dann es geschafft haben, auf ihre Position zu fahren oder halt eine Position weiter vorne hinzukommen, vielleicht sogar.
Aber welches Team war zum Beispiel im Downhill letztes Jahr das beste Team? Kannst du das sagen?
Boah, gute Frage. Ich glaube fast, es ist Specialized gewesen.
Ich hätte es jetzt auch gesagt, genau.
Die hatten zumindest oft Team of the Day, das weiß ich. Komosal war es natürlich auf jeden Fall auch zwei, dreimal, aber durch die Injury-geplagte Saison, glaube ich, nicht konstant genug. Aber kann ich dir tatsächlich gerade nicht sagen.
Nee. Und das ist dann echt fast so ein bisschen schade, weil gerade wenn das halt immer mehr Richtung Richtung Setup, Richtung allem drumherum geht, wenn man halt eben sagt, Downhill ist Formula One of Cycling, wie hier Fabian Barell schon vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, dann wäre das halt auch irgendwie was, weil du, wie du sagst, du kannst dort nicht mehr alleine antreten, das ist einfach vorbei.
Die Zeit. Aber ich denke mir, das wird konsequent jetzt mit diesen Elite-Status und so weiter Teams mehr an Gewicht bekommen, so dieses, wer ist wirklich das schnellste Team overall, klassenübergreifend auch, ja, wo dann wirklich von Junioren, Damen, Herren alle Punkte einfahren können. Da wird das, glaube ich, immer mehr an Gewicht bekommen, weil es ja eben auch unterm Strich weniger Teams insgesamt sind.
Und ich sag mal so, also da habt ihr jetzt nicht die allerschlechtesten Chancen, oder?
Ich glaube, Pinkbike führt da so ein Stat, den die gerade auch regelmäßig aktualisieren mit den Punkteständen des vergangenen Jahres und da ist, glaube ich, gerade der Mob auf Platz 1 tatsächlich.
Ja, also hat man jetzt vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm, aber ist halt schon krass und wie gesagt, ey, ihr seid da schon crazy gut aufgestellt und bin ich richtig gespannt. So, jetzt ist es ja so, dass der normale Fahrer zu Hause normalerweise keinen Mechaniker hat, aber jetzt ja trotzdem rausgeht in Matsch und Schlamm. Und jetzt möchte ich natürlich mal von dir wissen, du machst das zu Hause auch alles alleine. Gib mir bitte nochmal ganz kurz ein paar Bike-Pflegetipps, die du so machst nach einem Tag im Matsch. Also was sollten die Zuhörer auf alle Fälle irgendwie mit ihrem Rad machen, wenn die aus dem Wald kommen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Richtige bin, um da Tipps zu geben.
Ja, sag halt einfach, wie du es
beziehungsweise in welche Richtung das dann losgeht.
Also ich bin vielleicht auch interessant ist, schon mal im Vorfeld ist, also es gibt ja wahrscheinlich schon im Vorfeld Sachen, die du machst, bevor du in den Wald gehst. Ja. Ne? Also wie baust du dein Rad halt quasi für den Winter auf, Fender oder sonst irgendwelchen Krempel?
Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch Produkttester und dann müssen die Produkte ja manchmal auch einfach leiden.
Ja.
Demnach habe ich da jede Entschuldigung. Aber ja, ich meine, ich fahre sowieso fast immer mit einem langen Fender, also so einem Mataga, Sommer wie Winter. Und der ist natürlich im Winter umso mehr unabdinglich, gerade in den nassen Wochen, wenn es jetzt Hardpack gefroren ist, ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel. Und wenn es eben so weich und nass wird, passe ich auch hier und da schon mal die Reifen an, um einfach auch andere Reifen einschätzen zu können für die entsprechenden Bedingungen. Man hat hier natürlich nur einen Typ Boden, aber ist dann schon so, als es jetzt so übelst tief und schlammig war, da konnte ich natürlich kaum erwarten, diesen neuen Schwalbisch Redder drauf zu machen, der ja ein kompletter Motocross-Reifen ist. Mhm. Und das war natürlich das absolute Highlight, damit irgendwie die Hänge hochzufräsen mit dem E-Bike. Und im Normalfall würde man sowas jetzt halt nicht racen auf einem normalen Rad. Deshalb versuche ich schon immer auf einem realistischen Setup unterwegs zu sein, was auch so zum Einsatz käme, wenn ich race. Suspension-mäßig, wenn es richtig kalt wird, macht man natürlich mal ein paar Klicks, oder was heißt ein paar Klicks, ein bis zwei Klicks mache ich vielleicht beim Rebound und Compression raus, sodass die Gabel wieder ein bisschen lebendiger wird. Wobei die meistens auch warm wird beim Fahren, aber die Trails sind eben wieder nicht lang genug und ist also alles sehr individuell. Und ansonsten fährt das Fahrrad so, wie es sonst auch immer fährt. Ja. Ich packe mir im Winter meistens eine Lampe ein, die ich irgendwie mir in die Jackentasche stecke, dass ich den letzten Trail noch im Licht fahren kann und dann Lampe dran und über den Radweg nach Hause. Mhm. Das braucht man im Sommer in der Regel auch nicht.
Nur an speziellen Tagen.
Genau, ja. Ansonsten packe ich mich halt einfach mehr ein im Winter. Das ist natürlich ein maßgeblicher Unterschied und auch ein übelst nerviger Unterschied, weil du bist ja gefühlt für die gleiche Zeit Radfahren, die doppelte Zeit am Vor- und Nachbereiten. Mhm. Mit Anziehen und dann ist ja auch nach einer Tour eigentlich alles durchgeschwitzt, weil du halt so eingepackt warst. Und das heißt, nach jeder Tour eigentlich waschen und in der Regel kärsche ich einfach mein Rad kurz ab und Kette wird geölt und das war's.
Okay.
Also wirklich, meine Fahrräder bekommen da keine Liebe hier zu Hause. Also es ist so ein kleiner Hochdruckreiniger, jetzt nichts Riesiges, aber das Ding wird immer konsequent abgekärschert nach dem Fahren, ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich mal, und kommt ein paar Tropfen Öl auf die Kette und den nächsten Tag muss es halt wieder los. Also, und das habe ich jetzt zum Beispiel mit einem Rad, was auch so ein bisschen, wo ich ein paar Sachen dran teste, Prototypenstatus hat. Seit Anfang November mache ich das jetzt mit dem Rad. Ja, man kann wahrscheinlich sagen, fast jeden zweiten Tag. Und ich habe an dem Ding noch keine Schraube nachgezogen, noch kein Lager geserviced, noch gar nichts. Und es fährt noch wie am ersten Tag. Die Gabel wird jetzt so langsam ein bisschen stockig, aber das ist dann schon auch ein Stück weit so ein Test, den man macht, ja, wo man sagen kann, ey, du kannst das Ding wirklich durch die übelsten Bedingungen treiben und dem wenig Liebe schenken, außer Kettenöl. Und es funktioniert trotzdem.
Es läuft trotzdem ganz gut, ne? Ja. Ja, also tatsächlich viel mehr mache ich auch nicht. Ich packe hin und wieder mal so ein bisschen, ich habe an meiner Gabel hinten so zwei Schrauben, die kann ich aufmachen, kann ein bisschen Öl reinspritzen, damit halt diese Abstreifringe wieder frisch geölt sind. Das mache ich hin und wieder mal, das ist ganz gut. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, wenn es kälter wird, dann wird das so ein bisschen, ja, wird natürlich das Öl ein bisschen zähflüssiger, aber insgesamt wird das alles so ein bisschen schmieriger und so. Und da macht so Öl, macht da schon echt einen guten Unterschied. Aber ansonsten auch.
Wer gut schmiert, der gut fiert, sagt man hier bei uns im Siegerland.
So nämlich. Aber ansonsten mache ich auch nicht so viel. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten Wochen es nicht mal geschafft, das Rad wirklich zu waschen, weil hier alle Leitungen eingefroren waren draußen. So, dann habe ich es aber dreckig gelassen.
Das ist auch noch so ein Punkt, wenn du irgendwie zwei, drei Stunden in der Kälte schon warst und dann noch vor der Tür nass geschwitzt anfängst, dein Rad zu waschen, dann ist manchmal so, komm, ich stell's rein. Und dann gibt's eben nur das Öl vom nächsten Ride.
Ja. Wunderbar.
Alles schon gesehen.
Alright. Wie gesagt, ich fahre nächste Woche nach Finale. Mal ein bisschen berg runterfahren. Was sind so deine drei besten Trail-Tipps für Finale? Deine drei Lieblingstrails.
Boah. Das verändert sich natürlich auch immer, aber ein All-Time-Trail war für mich und ist eigentlich nach wie vor Ingeniere. Da habe ich schon viele Laps drauf gemacht und immer Spaß gehabt. Little Chambéry ist der absolute Klassiker. Also Little Chambéry und Casabianca, so die beiden, das ist ein super Ding, um viele Laps zu machen, um zu testen. Und Ja, ich sag mal eigentlich so im Umland diese Sachen, da schlummert so viel Gutes. Pietra Ligure hat halt viele gute Sachen, Castel Vecchio und da sind so viele Spots hinten dran, Badinetto, wo richtig viele schöne Sachen schlummern und oft auch frische Sachen, die man nicht vermutet. Aber ja, wie gesagt, Infinale selbst, Ingeniere ist so ein Klassiker, Little Chambéry und damit die Arme richtig glühen, ein Rollercoaster into Cacciatore oder sowas.
Wunderbar, werde ich machen. Wie schauen deine nächsten Wochen aus, bis wir uns hier, was sind deine Pläne?
Wenn es richtig gut läuft, Tobi, bin ich auch im Finale, dann sehen wir uns.
Echt?
Ja. Also Mitte, Ende nächster Woche wollte ich auch nach Finale runter. Ich muss jetzt mal gucken, wie schnell ich wieder fit bin, weil das soll natürlich auch Sinn machen. Und einfach mal so für den Spaß, eine Woche von zu Hause weg ist schwierig.
Ja.
Aber ansonsten zu Hause weiter grinden, weiter trainieren, arbeiten und die Fahne hochhalten.
Wunderbar. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast, obwohl du angeschlagen bist, mit halbwegs okayer Stimme da dich hinzusetzen. Super, super cool. Und das nächste Mal gibt es die Folge wieder ganz klassisch am Dienstag. Aber wie gesagt, diese wollten wir noch erreichen. Vielen Dank für deine Zeit, für eure Zeit und bis bald.
Danke euch. Ciao.